Wer von euch wurde schon mal ungerecht behandelt? So viel, wow. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du reagiert? Nicht immer gleich. Ist noch herausfordernd, oder? Dieses Gefühl, unfair behandelt zu werden, das ist speziell, das haben schon die kleinen Kinder. Wir erleben das immer wieder bei unseren Kindern, immer wieder rufen sie, das ist doch unfair, wenn wir sie nicht ganz genau gleich behandeln. Wenn sie nicht genau gleich viel bekommen oder wenn sie nicht gleich viel bestraft werden oder korrigiert werden. Oder unsere Tochter ist eines Tages von der Schule gekommen, hat gerufen, das ist doch unfair, wie die Lehrerin uns behandelt. Die ganze Klasse hat sie bestraft, nur weil zwei Kinder Blödsinn getan haben. Das ist unfair. Wo erlebst du in deinem Leben Ungerechtigkeit? Was erlebst du als unfair, als ungerecht? Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter muss die ganze Last tragen, während der Ex nur die Privilegien genießt, aber den Pflichten nicht nachgeht und nicht mal Alimente zahlt. Das ist ungerecht. Oder ein junger Mann bei der Arbeit, der gibt sich Mühe, der gibt alles, aber wird vom Chef benachteiligt, ungerecht behandelt und am Ende verliert er seine Arbeit. Unfair. Oder andere Menschen erleben Diskriminierung, nur weil sie einen fremdsprachigen Nachnamen tragen oder eine andere Herkunft, eine andere Hautfarbe haben. Nur wegen dem haben sie viel weniger Chancen in der Arbeitswelt. Das ist unfair. Oder wenn der Chef dir den Lohn nicht rechtzeitig bezahlt, vorenthält, das ist unfair. Oder vielleicht in einer Beziehung erlebst du Ungerechtigkeit, dass du benachteiligt wirst, dass du betrogen wirst, dass du ungerecht behandelt wirst. Immer wieder gibt es Situationen, in denen wir diese Ungerechtigkeit erleben und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was wäre die angemessene Reaktion? Wir wissen, wie wir nicht reagieren sollen, oder? Aber was wäre die angemessene Reaktion angesichts des Unrechts, das wir erleben? Auch David, der später der berühmteste König von Israel wurde, erlebte schon früh Unrecht in seinem Leben. Stellt euch mal das vor, wie es ist, im Vergleich zu den Geschwistern unrecht behandelt zu werden. Warum muss gerade David, der Jüngste, die Schafe in der Wildnis, in dieser gefährlichen Gegend, hüten? Warum nicht die Ältesten? Warum nicht die anderen? Das ist doch unfair, oder? Wenn man weiß, da waren Löwen und Bären und gerade der Jüngste wird dorthin geschickt. Auch von seinen Brüdern wird er ungerecht behandelt. Es wird ihm Boswilligkeit, Bosheit und Faulheit unterstellt. Später kennen wir die Geschichte von David und Goliath. Und nach diesem Sieg verspricht ihm der König Saul, was verspricht er ihm? Seine Tochter. Und bekommt er sie? Nein. Sie wird einem anderen gegeben. Das ist unfair, das ist sowas von ungerecht. Und später wird David von Saul sogar verfolgt, er will ihn umbringen, ohne irgendeine Schuld zu haben. Und ich habe mich gefragt, wie ist David damit umgegangen? Wie hat er darauf reagiert? Und was können wir von ihm lernen? David schreibt als alter Mann den Psalm 37. Und hier in diesem Psalm teilt er mit uns seine Lebenserfahrung und seine Lebensweisheit. Und ich finde das so toll, dass wir nicht die gleichen Fehler machen müssen, dass wir von seiner Weisheit, von seinen Erfahrungen profitieren können. Und er schreibt hier im Psalm 37 Folgendes. Von David: Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Wenn wir den Psalm 37 lesen, begegnen wir zunächst einmal den Gefühlen eines Menschen, der wütend und zornig ist. Zu Recht. Und David sagt ihm: Ärgere dich nicht über diese Menschen, beneide die nicht, die Unrecht tun. Da hat jemand erlebt, Menschen, die Unrecht tun, denen geht's gut, die haben ein gutes Leben, keine Sorgen. Und der, der nach Gottes Willen lebt, wird benachteiligt, wird ungerecht behandelt. Das ist doch unfair. Und wenn wir so Situationen erleben, neigen wir dazu, uns zu entrüsten, sagen, das geht doch nicht. Neigen wir auch dazu, uns zu vergleichen und die zu beneiden, die scheinbar so ein sorgloses Leben haben. Und David sagt hier, hey, ärgere dich nicht über diese Menschen, vergleich dich nicht mit ihnen, beneide sie nicht. Und er versucht, eine Antwort zu geben und erklärt, dass es eine letzte Gerechtigkeit geben wird. Er sagt, im Moment sieht es so aus, als würden die gewinnen und würdest du verlieren, aber es ist nur eine Momentaufnahme. Wart nur ab, gib nicht so schnell ein Urteil über die Situation. Wart mal ab. Er sagt, denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Schau nicht nur hier im Jetzt, was passiert und was für ein Leben sie führen, sondern wart ab, die Zukunft wird zeigen, wer gewinnt und wer verliert. Die Ungerechten bleiben nicht für immer. Gott sorgt für Gerechtigkeit, sagt David hier. Wenn das nicht der David wäre, der diese Worte geschrieben hat, würde ich sagen, ja, das klingt so salopp und ja, das kannst du schnell sagen, oder? Aber genau das hat er erlebt. Stell dir vor, im Umgang mit Saul. Er erlebt enorm viel Unrecht. Und am Anfang sieht es so aus, als würde Gott wegschauen, oder? Warum lässt Gott zu, dass er verfolgt wird, dass er sich in Höhlen verstecken muss und so weiter? Aber am Ende seines Lebens steht David da und sagt, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Denn Saul gibt es nicht mehr. Ich bin immer noch da. Gott sorgt für das Recht. Und er sagt hier, fokussiere dich nicht auf die anderen. Es macht dein Herz kaputt, wenn du ständig auf die anderen schaust, oder? Du kannst dich so aufregen über die, die Unrecht tun, dass du deine ganze Energie damit verbringst, dich darüber aufzuregen. Und David sagt, fokussiere dich nicht auf die schlechten Menschen, sondern fokussiere dich auf Gott. Schau auf Gott, nicht auf die, die Unrecht tun. Er sagt hier weiter, du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschest. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Nach einem langen Leben kommt der alte David zum Schluss, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Gott vertrauen zahlt sich aus. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Und wenn wir das so lesen, können wir wieder denken, ja, das ist schnell gesagt. Aber das ist ein alter Mann, der am Ende von seinem Lebens zurückschaut und sagt, das stimmt wirklich. Gott zu vertrauen ist das Beste. Vertraue auf ihn. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Wann erstrahlt das Morgenlicht? Am Morgen, oder? Die Mittagssonne kommt erst am Mittag. Das heißt, vielleicht befindest du dich mitten in der Nacht oder erst am Morgen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott zeigen wird, dass du im Recht bist. Deshalb vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wenn wir unrecht behandelt werden, was ist die erste Reaktion, die uns kommt. Dem zeige ich aber. Oder? Ich sorge selber für Gerechtigkeit. Ich will es vergelten, ich will mich rächen. Und hier sagt David, du Gutes, das Böse kannst du nicht mit Bösem überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Mach du einen Unterschied. So viele Menschen denken, wir können die Ungerechtigkeit überwinden, indem wir selber ungerecht sind. Das funktioniert nicht. Mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, gerade diese Woche, diese Schlagzeilen in Kanada. So viel Unrecht, ja, ist ans Licht gekommen mit diesen Kindern oder in den Klostern, Schulen. So viele unschuldige Kinder, die gestorben sind. Und die Wut und die Entrüstung ist berechtigt. Aber es ist nicht berechtigt, mit Unrecht zu reagieren. Was haben die gemacht? Die haben ganze Kirchen in Brand gesetzt. Wird damit etwas gelöst? Nein. Das Problem wird durch Unrecht, durch Vergeltung nicht gelöst. Die Hassspirale wird immer größer. Deshalb sagt David hier, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Und auf den Herrn zu vertrauen bedeutet, ich überlasse ihm das Gericht, ich überlasse ihm, was daraus wird. Ich bin nicht selber der Richter. Ich bin nicht selber der, der bestimmt, was mit den anderen passiert, sondern ich stelle mich unter Gottes Autorität und ich überlasse ihm das Gericht. Und hier heißt es, sei zuverlässig, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Wenn wir ungerecht behandelt werden, neigen wir auch dazu, davon zu laufen. Ich will die nie mehr sehen, ich verkrüche mich, ich verschwinde. Das heißt, bleib im Land, bleib da. Lauf nicht davon, isoliere dich nicht, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Auch wenn der Chef dich ungerecht behandelt, sei du zuverlässig und treu, dass dir niemand vorwerfen muss, du bist ungerecht, du bist unfair, du bist nicht zuverlässig. Sei du anders, mach du einen Unterschied. Und hier steht weiter, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Wie kann man sich über den Herrn freuen, wenn man ungerecht behandelt wird? Geht das überhaupt? Wenn Gott die Quelle meiner Freude ist, dann kann ich mich freuen, unabhängig von den Umständen. Wenn ich immer die Umstände schuldig mache, ob ich mich freuen kann oder nicht, dann kann ich mich heute freuen, aber morgen schon wieder nicht. Die Umstände werden sich immer wieder so ändern, dass meine Freude geraubt wird. Gott aber bleibt für immer. Und wenn ich mich entscheide, Gott, du sollst die Quelle meiner Freude sein, dann kann ich auch anders mit Unrecht umgehen. Dann kann ich auch loslassen. Dann kann ich auch sagen, okay, Gott, du weißt es. Aber nichts und niemand kann mir dir rauben. Auch der Paulus im Gefängnis, oder ihm wurde alles genommen. Er wurde ungerecht behandelt, ins Gefängnis gesteckt, ohne Schuld. Und was sagt er? Ich freue mich. Freut euch alle Zeit in dem Herrn. Warum? Weil Gott Grund genug ist, um uns freuen. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschest. Ist das nicht gefährlich, eine gefährliche Aussage? Gib mir Gott wirklich, was ich mir vom Herzen wünsche? Ja, wenn ich in Gott die Quelle meiner Freude mache, dann ändern sich auch meine Wünsche. Dann sind meine Wünsche in Gottes Willen und dann erfüllt er gerne meine Wünsche. Aber wenn ich meine Freude nur in materiellen Dingen suche, nur in Beziehungen, nur in Erfolg, weiß ich was, dann haben wir keine Verheißung, dass Gott mir diese Wünsche erfüllt. Aber wenn ich mich über Gott freue, dann werden auch meine Wünsche geheiligt. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertraue auf ihn und er wird handeln. Das ist die Einladung von David, Gott zu vertrauen und ihm den Weg zu überlassen. Ja, es passiert so viel Unrecht in dieser Welt. Es gibt so viel persönliches Leid und Unrecht, wo andere an uns schuldig werden. Aber er sagt uns, überlass es Gott. Er wird dich führen. Vertrau ihm. Auch deine Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Vertraue Gott. Aber die Frage ist vielleicht in deinem Herzen, wie lange soll ich noch vertrauen? Ich habe Gott vertraut, ich habe auf ihn gewartet, ich habe gehofft, dass er eingreift und ich stehe immer noch da und es passiert nichts. Wie lange soll ich noch vertrauen? Was würde dir sagen? Eine Person, die verzweifelt sagt, ich habe genug vertraut. Was sagt ihr dann?
Alles hat seine Zeit.
Alles hat seine Zeit. Ich weiß nicht, ob die Person Freude an dieser Antwort hat, aber wie auch immer. Wenn wir das Leben von David anschauen, wie lange hat er darauf gewartet, dass Gott für sein Recht gesorgt hat in der Beziehung zu Saul? Wisst ihr, wie lange? 13 Jahre. Das ist krass. 13 Jahre zu hoffen, zu vertrauen, dass Gott mich nicht im Stich lässt, dass er mich nicht vergessen hat, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Das soll auch uns Mut machen, wenn du länger am Warten bist, wenn du länger dran bist, im Vertrauen, im Hoffen. Gib nicht zu schnell auf. Vertraue Gott, auch wenn es länger geht. Warte, warte auf sein Eingreifen. Hier schreibt er weiter, überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg und auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt nur zum Bösen, denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Überlass dich ruhig dem Herrn. Oder anders übersetzt, sei stille vor dem Herrn und warte, dass er eingreift. Es ist schwierig, ruhig zu bleiben. Kennt ihr das? Du wirst ungerecht behandelt, du fängst innerlich zu kochen. Wie kann man ruhig bleiben? Wie geht das? Überlass dich ruhig dem Herrn. Nicht, ich muss die Ruhe nicht in mir selber finden, sondern immer wieder vor Gott kommen. Indem ich immer wieder zu ihm komme, kann ich seine Ruhe empfangen und warten, bis er eingreift. Und dann sagt der David hier, wenn wir ungerecht behandelt werden, dann ist die natürliche Reaktion, dass wir zornig werden, dass die Wut uns in den Kopf steigt. Und er sagt, lass dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Es ist normal, dass die kommt, aber bleib nicht im Zorn, bleib nicht in deiner Wut. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Ja, es kann sein, dass du dich entrüstest. Es ist normal, dass du zornig wirst. Aber lass dich von all diesen negativen Gefühlen nicht beherrschen. Das ist das Problem. Zu den Funktionen der Seele gehören ja die Emotionen, der Wille und der Verstand. Und wenn meine Emotionen mich beherrschen, wisst ihr, was passiert? Dann wird auch mein Wille beherrscht. Und auch mein Verstand. Mein Verstand wird von der Emotion benebelt und dann mache ich Sachen, die ich sonst nie tun würde. Warum? Weil ich in meinem Zorn nicht mehr richtig denken kann. Deshalb sagt David, sag dich los. Und vielleicht merkst du, ich habe ein Problem mit dem Zorn. Ich kriege meine Wut einfach nicht im Griff. Meine Entrüstung beherrscht mich immer wieder. Was kannst du machen? Immer wieder im Gebet zu Gott kommen. Mir hat geholfen, ein Bild, auch im Neuen Testament wird das verwendet, wir sollen alte Kleider ablegen und neue Kleider anziehen. Und hier heißt es auch, leg deine Wut ab, wie ein Hemd, leg es ab. Im Gebet kommst du zu Jesus und sagst, ich lege meine Wut ab und ich ziehe deine Sanftmut an, deine Bescheidenheit, deine Freundlichkeit, deinen Frieden an. Und manchmal ist das eine tägliche Übung, vielleicht mehrmals am Tag, aber immer wieder komme ich zu Gott und sage, ich lege meinen Zorn ab und ich will von dir lernen, Jesus, sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Das Alte ablegen, das Neue anziehen. Ich will mich nicht von meinen Gefühlen beherrschen lassen, weil sie können sich zerstörerisch auswirken. Wenn ich meine Gefühle nicht im Griff habe, dann haben sie Einfluss auch auf meine Worte und auf meine Handlungen. Und die können sich sehr zerstörerisch auswirken. Es kann sein, dass ich nachher selber ungerecht handle, weil ich meine Gefühle nicht im Griff habe. David erinnert uns hier weiter, Vers 10, nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Der Gottlose schmiedet zwar seine Pläne gegen den, der nach Gottes Willen lebt. Gehässig fletscht er die Zähne gegen ihn. Aber der Herr kann darüber nur lachen, denn er sieht den Tag des Gerichts kommen. Die gottlosen Gewalttäter ziehen ihr Schwert und spannen den Bogen, um den Wehrlosen und Armen umzubringen und um aufrichtige Menschen niederzumetzeln. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Was uns enorm hilft, wenn wir ungerecht behandelt werden, ist das Wissen, dass es ein gerechter Gott gibt und ein Endgericht. Spätestens dann, am Tag des Gerichts des Herrn, wird Gott für eine letzte Gerechtigkeit sorgen. Jedes Unrecht wird er bestrafen. Er wird dafür sorgen, dass die Gottlosen, dass die Ungerechten zur Rechenschaft gezogen werden. Und das soll dir auch Kraft geben. Es ist nicht einfach so, dass es für immer so bleiben wird. Es ist eine Frage der Zeit. Es ist eine Momentaufnahme, das, was du jetzt erlebst. Aber Gott wird eingreifen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Deshalb überlass es ihm. Ziehe das Gericht nicht vor. Wenn wir uns selber rächen, wenn wir selber für Gerechtigkeit sorgen wollen, es ist so, wie wenn wir das Gericht vorziehen und sagen, ich will aber jetzt, dass Recht herrscht, ich will jetzt, dass Gott eingreift, oder ich setze mich über Gott und ich ziehe das Gericht durch. Und manchmal geschieht das nicht durch Handlungen, oder ich tue mich nicht gerade rächen und ich schade jemandem nicht gerade so offensichtlich, aber wie oft geschieht es durch meine Worte? Habt ihr auch schon von Rufmord gehört? Was ist der Rufmord? Der hat mich ungerecht behandelt und jetzt tue ich alles Mögliche, um seinen Ruf zu schädigen. Durch meine Worte. So schnell kann passieren, dass wir über diejenigen, die uns schlecht behandelt haben, schlecht reden, um ihnen zu schaden. David schreibt in Vers 30 hier, wer Gottes Willen tut, redet weise, was er sagt, entspricht dem Recht. Er trägt die Weisung seines Gottes im Herzen und deshalb stolpert er nicht. Der Gottlose lauert ihm zwar auf und sucht ihn umzubringen, aber der Herr überlässt ihn nicht in den Händen dieses Verbrechers und im Gericht lässt er nicht zu, dass er verurteilt wird. Was er sagt, entspricht dem Recht. Wenn dir Unrecht passiert, ist natürlich wichtig, dass du das auch ansprichst. Es ist nicht so, ja, ich schweige und sage nicht mehr, der Herr wird sorgen und so weiter. Nein. Aber das, was du sagst, soll dem Recht entsprechen. Ja, sag die Wahrheit, sprich es aus, wenn dir etwas passiert ist. Aber schau, dass es dem Recht entspricht. Achte auf deine Worte, dass du nicht durch deine Worte auch ungerecht wirst. Gott kämpft für uns. Er kämpft unsere Kämpfe. Deshalb schreibt David hier weiter, setz deine Hoffnung auf den Herrn und halte dich an seinen Weg. Dann wird er dich zu Ehren bringen, indem er dir das Land zum Besitz gibt. Du wirst es noch erleben, dass die Feinde Gottes ausgerottet werden. Ich sah einen gewalttätigen, gottlosen Menschen, der stand fest da wie ein Baum mit ausladenden Ästen und in voller Blüte. Ich kam ein anderes Mal vorbei, da war nichts mehr von ihm zu sehen. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Achte auf den, der aufrichtig und ehrlich ist, denn dieser Mensch hat eine Zukunft in Frieden. Alle jedoch, die Gott verachten, werden ausgerottet. Sie haben keine Zukunft. Vielleicht hast du im Moment den Eindruck, ja, die Schlechten sind die Gewinner und die Guten die Verlierer und es herrscht keine Gerechtigkeit. Es sieht vielleicht im Moment so aus, aber wie sieht es in der Zukunft aus? Gott kennt die Zukunft und er verspricht denen, die nach seinem Willen leben, eine Zukunft im Frieden und die anderen haben keine Zukunft. Es geht nicht nur um hier und jetzt, sondern in der Zukunft. Wie sieht die Zukunft aus? Und Gott wird in der Zukunft zeigen, dass es sich lohnt, mit ihm zu leben. Wenn wir über das Unrecht nachdenken, ist es nicht so, dass wir es schnell bei den anderen sehen, oder? Es ist so einfach zu sehen, du, es fällt mir einfach auf, das, was du getan hast, ist Unrecht. Aber wie schwierig ist es, bei uns selber zu entdecken, wo Unrecht steckt? Und der Punkt ist, bevor wir mit dem Finger auf die anderen zeigen, wie ungerecht sie sind, müssen wir auch selber in den Spiegel schauen. Weil in der Bibel steht, da ist keiner, der Recht tut. Keiner. Vor Gott, wenn wir vor Gott stehen werden, wird er sagen, eigentlich ist keiner da, der Recht tut. Alle haben Unrecht getan. Wir sind alle schuldig vor Gott. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass er uns begnadigt, dass er uns vergibt. Deshalb sandte er seinen Sohn Jesus Christus. Und das heißt hier im 1. Petrus 3, 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Wer sind die Ungerechten? Irgendjemand kann sich damit identifizieren? Wir sind die Ungerechten. Für uns ist Jesus gestorben. Warum? Weil wir es richtig nötig gehabt haben. Auch du bist ungerecht. Ich will dich damit nicht beleidigen. Aber das sagt die Bibel. Wir sind die Ungerechten. Und deshalb musste der Gerechte Jesus für uns sterben, damit er uns zu Gott führte, um uns mit Gott zu versöhnen. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Und im 1. Johannes 1, 8 und 9 heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, ohne Unrecht, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Niemand kann behaupten, ich habe kein Unrecht in meinem Leben. Aber es ist so gut zu wissen, wenn wir ehrlich sind mit uns selber und mit dem Unrecht zu Jesus kommen, er vergibt uns und reinigt uns. Und wenn wir das erlebt haben, wie Jesus uns vergibt, wie er uns reinigt von jedem Unrecht, wisst ihr, was mit uns passiert? Dann werden wir auch befähigt, denen zu vergeben, die uns ungerecht behandelt haben. Wenn ich realisiere, was für ein Mensch ich wirklich bin, wie viel Unrecht in meinem Leben noch steckt und wie sehr ich auf die Gnade von Jesus und auf seine Vergebung und Begnadigung angewiesen bin, dann macht mich das zu einem Menschen, der selber vergeben kann, der gnädiger ist, der barmherziger ist mit den Menschen, die mich ungerecht behandelt haben. Wenn jemand ungerecht behandelt wurde, dann Jesus, oder? Der Gerechte. Und was für ein Tod musste er leiden? Wie ging er damit um? Jesaja 53 lesen wir davon. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Das ist Jesus. Das hat er getan aus Liebe zu uns. Und weil er alles durchlitten hat, ertragen hat, hat er eine Zukunft gesehen. Damals dachten die Menschen, der hat keine Zukunft mehr. Es ist fertig, vorbei, tot, fertig. Aber dann kam die Auferstehung. Und diese Auferstehung kann auch in deinem Leben kommen. Im Moment sieht es aus, als wäre alles tot, kein Ausweg mehr, keine Hoffnung mehr, nur noch Ungerechtigkeit. Es gibt eine Auferstehung. Jesus ist stärker als das Unrecht, Jesus ist stärker als den Tod, als die Sünde, als alles. Und es gibt eine Zukunft auch für dich. Mit Jesus, mit seiner Auferstehungskraft ist alles möglich. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Und hier heißt es, er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Jesus hat auch für dich gebetet. Er hat gebetet, dass du deine Schuld einsiehst, dass du zu ihm kommst und Vergebung empfängst. Er hat gebetet für dich, dass du in dem Unrecht, was du erlebst, nicht verzweifelst. Er hat gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er hat gebetet, dass du den Glauben und die Zuversicht nicht wegwirfst, auch wenn das Leben schwer ist. Er hat gebetet für dich und er betet immer noch für dich, dass du nicht aufgibst. Vertraue ihm. Und wenn wir jetzt anschließend das Abendmahl feiern, geht es genau um das. Wir haben die Chance, uns selber zu prüfen, unsere Sünden, unser Unrecht vor Jesus zu bekennen und ihn zu bitten, reinige mich von jedem Unrecht, was ich begangen habe. Und es ist auch eine Chance, uns zu prüfen, gibt es jemand, dem ich vergeben soll? Gibt es Menschen, die mich ungerecht behandelt haben, denen ich nicht vergeben kann oder noch nicht vergeben habe? Bitte ihn um Kraft zu vergeben. Weil wenn du nicht vergibst, wird der Vater im Himmel dir auch nicht vergeben können, sagt Jesus. Und es heißt sogar, wenn wir nicht vergeben, dann werden wir den Folterknechten übergeben. Und vielleicht wirst du so dermaßen geplagt, körperlich, psychisch, geistlich, weil du nicht vergibst. Lass los. Vergeben heißt, ich übergebe diese Person in Gottes gerechte Hand. Er ist der Richter und er soll richten. Das heißt nicht, ist alles halb so schlimm gewesen, ist alles nicht schlecht, sondern doch, es ist sehr schlimm gewesen, was du erlebt hast. Aber übergib die Person dem Gericht Gottes. Lass los, damit du frei werden kannst. Und dann komm und nimm das Abendmahl als Zeichen, dass du seine Vergebung empfängst und sie weitergibst. Lasst uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Danke für all diese Menschen, die uns in der Bibel begegnen und uns zeigen, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen. Danke für David, für sein Vorbild, für seine Worte. Danke für diesen Psalm. Und doch ist es oft so schwierig, dir zu vertrauen. Es fällt uns schwer, an deiner Güte zu glauben, wenn das Leben nicht gut mit uns ist. Aber wenn wir auf dich schauen, Jesus, wie du gelitten hast für uns, wie du unser Unrecht auf dich genommen hast, dann ändert sich etwas in unseren Herzen. Deshalb bitte ich dich, hilf uns immer wieder, unseren Blick weg von dem Unrecht, was uns geschehen ist, wegzunehmen und hin zu dir. Danke, Jesus, dass wir an dir Hoffnung haben, dass du nicht im Grab geblieben bist. Danke für deine Auferstehungskraft, die in uns wohnt. Das ist dein Wort, das sagst du uns, die wohnt in uns. Komm du mit diesem Leben, mit der Auferstehungskraft, gerade jetzt. Überall, wo etwas in uns gestorben ist, belebe es neu. Wir danken dir für das Abendmahl. Wir danken dir für das Brot, für den Traubensaft, das Zeichen von dem neuen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Dein Blut wurde für uns vergossen, um uns von jedem Unrecht zu reinigen. Ich danke dir dafür. Dein Leib hat all unsere Krankheiten, alles Unrecht, alle Schmerzen auf sich genommen. Und durch deine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus, wir legen alle unsere Wunden in deinen Wunden. Berührt du uns. Ich bitte dich ganz besonders für die Wunden, die in unseren Herzen geschlagen worden sind. Es heißt in deinem Wort, der Herr heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. Wir nehmen das in Anspruch für uns. Komm du mit innerer Heilung und Wiederherstellung. Und ich bitte dich um Freiheit heute Morgen, dass wir frei kommen aus dem Gefängnis vom Hass und Bitterkeit und Unvergebenheit. Du sagst, du bist gekommen, um Gefängnistüren aufzumachen, damit Menschen in die Freiheit kommen können. Du hast uns beauftragt, diese Freiheit zu verkünden. So spreche ich diese Freiheit aus in jedem Gefängnis. Die Türen sollen geöffnet werden. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes sollst du befähigt werden, heute Morgen zu vergeben, damit du frei wirst, damit du nicht länger von den Folterknechten geplagt wirst. Sprech Heilung und Freiheit aus im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Und wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl nehmen, bitte ich dich, Jesus, dass du uns reinigst, dass du uns heiligst, dass du uns stärkst an Körper, Seele und Geist. Danke, dass wir mit dir ganz eng verbunden sein dürfen. Amen.